Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße wie immer ganz herzlich an meiner Seite meinen Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und natürlich von unserem Partner motorsporttotal.com, formel1.de, dessen Chefredakteur. Sie präsentieren Starting Grid, sie präsentieren alle unsere Motorsportformate hier auf meinsportradio.de. Ich begrüße ganz herzlich Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Der große Preis von Monaco steht auf dem Programm an diesem Wochenende. Das berühmteste Einzelrennen der Formel-1-Geschichte. Ja, wahrscheinlich auch das berühmteste Rennen der Welt, ja, wenn man so will. Vielleicht neben dem Indy 500, was ja am selben Tag stattfindet, wo auch ein Formel-1-Fahrer in diesem Jahr mitfährt, Fernando Alonso, ist dieses Rennen immer sehr aufregend, sehr spannend auch. Vielleicht nicht unbedingt immer auf der Strecke, aber auf jeden Fall nebendran, weil da kommt die Crème de la Crème der High Society vorbei und möchte sich da mal bei der Formel 1 präsentieren. Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, möchte ich euch gerne Hinweise geben, und zwar auf Live-Sport in dieser Woche und an diesem Wochenende. Am Mittwoch geht das los mit der Baseball-Bundesliga um 18 Uhr. Die München Hard Disciples gegen die Buchbinder Legionäre. Dann haben wir am Samstag, den 27. Mai um 14.45 Uhr die German Football League mit den Berlin Rebels gegen die Hamburg Huskies. Am Sonntag, den 28.05. um 13 Uhr Baseball-Bundesliga München Hard Disciples gegen die Buchbinder Legionäre. Das ist das Rückspiel. Und am Sonntag um 14.45 Uhr noch die German Football League, die Crocodiles gegen Kiel. Also viel Live-Sport hier auf meinsportradio.de. Es lohnt sich auf jeden Fall am Wochenende dran zu bleiben. Ole, der große Preis von Monaco steht auf dem Programm. Der erste Knackpunkt, der aber eigentlich mehr so ein Diskussionspunkt ist, aber immer wieder interessant ist, darüber zu sprechen, das ist der Mythos Monaco. Was bedeutet der große Preis von Monaco für dich, Ole?
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Eigentlich bedeutet der mir gar nicht so viel. Also es ranken sich natürlich viele Mythen um diesen Grand Prix und es gab natürlich auch viele legendäre Rennen da. Allerdings so in den letzten Jahren, finde ich, so in den letzten, ja, 15 Jahren, hat es doch stark an, ja, der Mystik und so, die sich dieser Ort hat, nachgelassen. Und das ist für mich eigentlich fast nur ein Rennen von vielen. Also was Stadtrennen angeht, da hat ist Singapur das interessantere Rennen für mich mittlerweile, muss ich sagen.
Sehe ich persönlich anders. Für mich ist Monaco immer noch irgendwie so ein Rennen, wo ja Legenden geboren werden, wo das besondere Flair immer noch da ist. Es ist auch eines der Rennen, wo ich sage, als Fan, da würde ich ganz gerne mal dabei sein, einfach um das zu spüren. Christian, bist du da eher bei mir oder eher bei Ole, was den Mythos Monaco angeht?
Tendenziell bin ich ein bisschen näher bei dir, Kevin, aber ich kann auch das, was Ole sagt, ein wenig nachvollziehen. Weil es stimmt, auch für mich hat Monaco so ein wenig Reiz verloren. Man hat ja ein paar Kurven einfach der Sicherheit wegen umgebaut. Also die Raskasse ist nicht mehr ganz so eng, wie sie mal war. Schwimmbad sind die Mauern verschwunden. Die Boxengasse wurde auf die andere Seite verlegt. Solche Geschichten haben tatsächlich auch in meinen Augen Monte Carlo ein bisschen Reiz weggenommen. Aber ich glaube, das muss man einfach akzeptieren, dass die Zeit halt voranschreitet und sich ein paar Dinge ändern. Aber ansonsten finde ich Monaco immer noch wahnsinnig cool. Also das ist schon ein Wochenende, auf das ich mich besonders freue. Und ich habe auch, wenn Monte Carlo fällt, immer sofort eine Erinnerung. Das ist dieses legendäre Rennen von 1992. Damals war ich 10 oder 11 Jahre alt. Und das habe ich zu Hause auf dem Fernseher gesehen, wo in den letzten Runden Nigel Mansell an Ayrton Senna dran geklebt ist mit viel frischeren Reifen. Hat richtig Druck gemacht, kam aber nicht vorbei. Da habe ich richtig Puls gehabt, da kann ich mich noch bildlich dran erinnern. Das habe ich in meiner Jugend ansonsten eigentlich beim Autorennen nie erlebt. Also da war ich richtig auf 180 Puls wahrscheinlich. Das ist eine grandiose Erinnerung. Und das schwingt, wenn ich an Monaco denke, immer sofort mit. Neben ganz vielen anderen tollen Rennen. Also in den 90er Jahren Regenrennen, 97 kann ich mich erinnern. Da gab es ja echt ganz viele grandiose Rennen in meiner Jugend. Auch als ich das noch nicht professionell gemacht habe. Und da ist Monaco schon noch immer etwas Besonderes. Aber es ist nicht mehr ganz das, was es Anfang der 90er Jahre war. Da gebe ich dem Ole schon recht.
War 92 das Jahr, wo Nigel Mansell seinen Zwillingsbruder gefunden hat? Den Streckenposten, der ihn da abgeführt hat zur Siegerehrung? War das Jahr, Ole?
Das weiß ich gar nicht. 92 war ja das Jahr, wo sich Mansell und Senna um den Sieg duelliert haben, weil ja Mansell einen Sicherheitsstopp eingelegt hat. Der hat ja haushoch geführt und dann ist er ja nicht die letzten, was war das, 8 oder 10 Runden an Senna vorbeigekommen und Senna hat sich seinen letzten, glaube ich, Monaco-Sieg gesichert. Aber das mit dem Streckenposten habe ich natürlich keine Erinnerung, weil ich war da 1,5 Jahre alt.
Ja gut, ich sogar, nee, warte mal, ich auch.
Doch. Du warst nicht viel älter.
Ja, das stimmt. Du hast mein Geburtsdatum.
Ich bin alt, Jungs.
du bist zumindest älter als wir, ja. Aber du hast natürlich die schöne Zeit mitbekommen, Christian. Du hast gerade gesagt, in den 90ern, da ist der Mythos Monaco nochmal so richtig gestiegen, ne? Mit Namen wie Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Olivier Panis. Also alles, was Rang und Namen hat, hat er auch schon gewonnen, ne?
Ja, genau. Also du hast gerade angesprochen, Olivier Panis, dieses 96-Rennen, auch ein ganz besonderes Rennen in der Monte Carlo-Geschichte, finde ich, wo am Ende nur 4 Fahrer die Zielflagge gesehen haben. Völlig irre. Die haben sich alle der Reihe nach rausgekegelt im Regen. Ich weiß gar nicht, wer da alles geführt hat, kann ich mich gar nicht mehr erinnern dran. Und dann ein großartiges Bild, auch wieder so ein Bild, was aus meiner Jugenderinnerungen an die Formel 1 irgendwie hängen geblieben ist, als Olivier Panis als völliger krasser Außenseiter. Damals war der Ligier ja noch nicht so stark, wie es dann im Jahr drauf war, als Prost, wo Panis richtig vorne mitgefahren ist. Und dann fährt er da über die Ziellinie und überall in diesem dunklen Monte Carlo wegen des Regens dieses Blitzlicht, wo das Siegerfoto gemacht wurde. Also auch eine ganz, ganz tolle Erinnerung, die bei mir besonders hängen geblieben ist.
Ola, hast du ein Lieblingsrennen? Regenrennen? Ein Lieblingsrennen in Monaco?
Würde ich schon auch 96 sagen, weil das einfach so speziell ist und wenn man sich das mal wirklich anguckt, dann ist das schon einfach eins der abgefahrensten Rennen überhaupt. 82 war auch noch so eine Geschichte, wo ja. In der letzten Runde irgendwie noch 3 Führungswechsel waren oder so. Das würde ich schon da noch mit reinnehmen. Und sonst ist Monaco halt immer, entweder ist es richtig geil oder es ist einfach stinkend langweilig. Was dazwischen gibt es eigentlich kaum, finde ich.
Wie kann denn das in dieser Saison werden, Christian? Die Autos sind so breit wie nie in Monaco. Es wird also noch enger. Ist das Qualifying dann das alles entscheidende Kriterium an diesem Wochenende oder meinst du, dass da auch auf der Strecke noch was geht?
Ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen, dass man auf der Strecke überholen kann. Wenn ein gewisser Geschwindigkeitsunterschied da ist, wissen wir, in der Löwshaarnadel, wenn man sich ein Herz fasst, geht schon ein bisschen was. Auch in der Mirabeau kann man vielleicht überholen oder Ausgangstunnel ist es auch theoretisch möglich. Im Monte Carlo fassen sich auch immer mal wieder Leute ein Herz und fallen auf mit Überholmanövern. Ich erinnere mich zum Beispiel an Adrian Sutil, der muss 2007, 2008, 2006, ich weiß es nicht mehr genau, im Force India einen Weltmeister nach dem anderen überholt hat, so habe ich es zumindest in der Erinnerung, auch ganz grandioses Rennen gefahren. Es ist nicht unmöglich, in Monte Carlo zu überholen, aber es stimmt schon, dass natürlich auf keiner anderen Strecke, auch in Singapur nicht wahrscheinlich, das Qualifying so entscheidend ist wie in Monaco, weil wenn du vorne wegfährst und es ist trocken und du machst keinen wahnsinnigen Blödsinn und gerätst auch nicht irgendwie in technische Probleme, dann kannst du das als guter Fahrer gegen hinten fast immer verteidigen. Von daher haben wir mit Sicherheit das wichtigste Qualifying der Saison vor uns, glaube ich, und da kommt ein bisschen ein Vorteil Mercedes wahrscheinlich ins Spiel, wegen dieses Motorenmodus. Umgekehrt ist dieser Motorenmodus natürlich auch ein bisschen abgeschwächt auf einer Strecke, auf der der Motor einfach nicht so entscheidend ist oder die PS-Top-Leistung. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Es ist der Samstag. Für all diejenigen, die sich sonst nur zum Rennen einschalten, würde ich dringend empfehlen, diesmal auch Qualifying zu schauen.
Ole, Qualifying ist ein gutes Stichwort und da kommen wir bei Monaco natürlich auch zu Kontroversen. Ja, Monaco ist auch immer ein Rennen der Kontroversen. Stichwort Parken in Persona von Michael Schumacher und Nico Rosberg. Ist natürlich auch immer etwas, was die Formel 1 dann nochmal in Sachen Bissigkeit und Spannung so ein bisschen bereichert hat, ne?
Wieso? Michael Schumacher hat sich doch verbremst, das war doch nicht vertan. 7-maliger Weltmeister, der auf der Strecke schon 20 Mal gefahren ist. Das also kann ich vollkommen nachvollziehen.
Nico Rosberg auch, ne?
Ja, ja, also der war einfach halt, hat einfach zu viel gegeben, das muss man sagen. Und dann ist natürlich da einfach kein Platz mehr so in der letzten Minute des Qualifyings. Nee, aber das geht natürlich in Monaco am besten, ja, weil wenn du dich irgendwie drehst, dann ist kommt da keiner mehr vorbei. Ich glaube 2005 war es dann ja auch, wo dann auf dem Weg zur Löwshaarnadel sich die Autos irgendwie gedreht haben und dann kommt halt keiner mehr weiter. Und ist natürlich das Qualifying, kannst du natürlich so eine Tricks anwenden, die sind natürlich jetzt aber bekannt, ne? Aber das ist natürlich, Monaco ist da spezieller Ort früher. Mir fiel gerade übrigens noch ein, was die Rennen angeht, 2001, wo David Coulthard nicht an Enrico Bernoldi vorbeigekommen ist. Also das ist natürlich immer auch so ein Ding, ne? Wenn du halt vielleicht schlecht startest und dann im Verkehr hängst oder ein Problem im Qualifying hast, dann kann nämlich genau das passieren, dass du nicht vorbeikommst. Und dann ist zum Beispiel Lewis Hamilton, wenn er jetzt einen Fehler im Qualifying macht oder Sebastian Vettel, das kann dann rennentscheidend und vielleicht auch ein bisschen saisonentscheidend sein. Also das ist natürlich dann immer in Monaco sehr speziell.
Christian, hat man in Monaco als erfahrener Fahrer immer mehr Vorteile als jüngere Fahrer, weil man gewisse Sachen vielleicht da besser einschätzen kann? Wenn ich mich so an Max Verstappen erinnere, der ist mit Monaco noch nicht so warm geworden.
Ja, das glaube ich tatsächlich, weil ich glaube, es ist extrem wichtig in Monaco, dass du das ganze Wochenende einen Rhythmus aufbaust, der sich dann so, dass du am Samstagnachmittag auf 100% bist. Und was da natürlich extrem schädlich ist, ist, wenn du im freien Training das Auto mal in die Mauer setzt und Trainingszeit verlierst. Und das geht sehr, sehr schnell in Monte Carlo, wenn du unerfahren bist, weil einfach fast überall, man nicht mehr überall, weil ich habe schon angesprochen, an ein paar Stellen wurden die Leitplanken rückversetzt. Aber nach wie vor ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Fehler machst und dass der dann sehr, sehr hart bestraft wird, ist in Monte Carlo einfach sehr hoch. Ich glaube, in Monaco gibt es zwei Extreme. Einerseits funktionierst du wahnsinnig gut, wenn du mit extrem viel Talent gesegnet bist, für diesen Tanz auf den Pedalen, früher war es der Schalthebel, jetzt hast du die Wippen auf dem Lenkrad, einfach das alles perfekt zu timen und du hast ja nie, wie in Barcelona oder auf anderen Strecken, einfach mal Passagen drin, mit Ausnahme des Tunnels vielleicht noch, wo du einfach mal aufs Gas steigst und ansonsten als Fahrer nichts beitragen kannst. Das heißt, du kannst in Monaco auf fast jedem Meter der Strecke fahrerisch was bewirken und da kommt grundsätzlich mal Talent ans Spiel, da kommt auch ein bisschen Mut ins Spiel. Derjenige, der sich einfach mehr traut, noch einen Zentimeter näher an die Leitplanken ranzufahren, der hat da einen Vorteil. Umgekehrt ist aber auch eine gewisse Gelassenheit wichtig und da sind wir dann bei Fahrern wie Jenson Button, der dieses Wochenende ja auch dabei sein wird, einfach, dass du keinen Mist machst, weil wenn vorne irgendjemand in die Leitplanken kracht und geht im Rennen ganz schnell, dass du da mal touchierst und dann ist halt ein Hinterrad ab oder angeknickt zumindest, da tut dann auch die Gelassenheit gut, diese Fehler eben nicht zu machen. Also ich glaube, Monaco ist eine Strecke, wo du wirklich alles so ein bisschen beherrschen musst und wo du sehr viel nachdenken musst, wie gehe ich das jetzt an? Und da hilft mit Sicherheit Erfahrung.
In dieser Sendung werden wir noch ausführlich auf erfahrene Fahrer blicken, ja, denn es gibt ja einige im Feld und welcher dieser Fahrer eventuell einer der Favoriten sein könnte für einen Sieg in Monaco, darüber wird gesprochen. Gleich im nächsten Abschnitt von Starting Grid sprechen wir über das Thema Rundenzeiten und da kommen wir natürlich zum Qualifying und wir haben eine sehr interessante Frage von Michael über Facebook bekommen, einer unserer Stammhörer und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, wenn ihr Fragen habt, die wir für euch beantworten sollen, vor den Rennen, nach den Rennen, dann schreibt uns gerne, ja, entweder über unsere Facebook-Seite, ja, Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, könnt ihr dort einfach suchen und uns liken und uns weiterempfehlen und natürlich auch gerne dort Fragen posten oder uns per Nachricht senden und die werden wir dann hier in der Sendung beantworten. Oder wenn ihr uns bei Twitter erreichen wollt, dann ist das einmal meine Adresse @ks_0811. Ole erreicht unter @MikeWeiss, MikeWeice, übrigens auch Mike Weiss Motorsport, sein YouTube-Kanal, bei dem ihr immer ja Sonderinformationen, also ein tolles Rundum-Paket bekommt ihr eigentlich geboten, denn alle Nachrichten und alle wichtigen Entwicklungen in der Formel 1, tagesaktuell, die bekommt ihr bei unserem Partner motorsporttotal.com bzw. formel1.de, der Live-Ticker, jeden Tag ein Erlebnis, wenn man mal zwischendurch reinlesen will, was gerade in der Welt der Formel 1 passiert. Also das ist wirklich ein richtig geiler Service, den die Jungs und Mädels da haben. Und Christian Nimmervoll, den Chefredakteur, bekommt ihr unter @mst_christian_n bei Twitter zu packen. Und wenn ihr den Hashtag StartingGridMSR benutzt, dann sehen wir auch eure Fragen und die würden wir natürlich ganz gerne beantworten und die von Michael beantworten wir dann im nächsten Abschnitt und ja, wenn ihr sonst weitere Kommentare, Anregungen und sowas habt, dann könnt ihr uns natürlich gerne bei meinsportradio.de schreiben unter dem Podcast in den Kommentaren oder gerne auch bei iTunes dort eine Rezension hinterlassen. 5 Sterne sind natürlich gern gesehen und wichtig ist aber auch, dass ihr was dazu schreibt. Was können wir besser machen? Was machen wir nicht so gut? Wir wollen es natürlich verbessern. Wir wollen für euch eine richtig gute Sendung liefern. Das ist sozusagen jetzt auch mein einjähriges Jubiläum hier bei Starting Grid. Wir fingen an zum großen Preis von Monaco 2016 und ja, was wir in dem Jahr aufgebaut haben, da möchte ich einfach mal an dieser Stelle Danke sagen von Herzen, dass ihr da so aktiv dabei geblieben seid und wir, ich glaube, eine richtig geile Sache hier auf die Beine gestellt haben, die wir immer weiter ausbauen werden. Aber genug der Rederei, jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir über das Thema Qualifying und Rundenzeiten beim großen Preis von Monaco in Monte Carlo hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Die Volleyball World League. Live auf meinsportradio.de. Vom 2. bis 4. Juni kommentiert Daniel Hör die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live. Und du kannst mit dabei sein. Wir verlosen 2 Tickets für die World League vom 2. bis 4. Juni zusammen mit einem von der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft signierten Spielball.
Oh mein Gott! Und was muss ich dafür machen?
Schreibe uns via Facebook, Twitter oder Instagram und markiere unter unseren Posts mit dem Hashtag VolleyMSR die Person, mit der du zum Spiel kommen möchtest. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 28. Mai. Um 23.59 Uhr. Die Volleyball World League. Live auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin hier auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, formel1.de, blicken voraus auf den großen Preis von Monaco in Monte Carlo, dem Rennen, wo Legenden geboren werden. Schade eigentlich, dass eine Legende wahrscheinlich nicht mehr vor Ort sein wird. Michael Schumacher hat in Monaco einige tolle Momente gehabt, hat einige tolle Siege gefeiert. Ole, ich glaube, das ist auch so einer, den verbindet man irgendwie mit dem großen Preis von Monaco, ne?
Ja, ähnlich wie Ayrton Senna natürlich oder Graham Hill. Ja. Liegt natürlich aber auch einfach daran, dass Michael Schumacher einfach der erfolgreichste Rennfahrer, Formel-1-Fahrer aller Zeiten ist bis jetzt. Und da hast du natürlich auch eine gewisse Identifikation, ne? Also gerade so als Deutscher. Und Michael Schumacher übrigens tatsächlich mit dem letzten Ferrari-Sieg in Monaco, nämlich 2001. Also das ist schon ein bisschen her. Und vielleicht kann Sebastian Vettel da diese Mauer mal durchbrechen dieses Jahr. Das würde vielleicht auch Sebastian Vettel nochmal auf ein neues Level heben.
Die Chancen stehen nicht schlecht für Ferrari, Christian, denn wir kommen jetzt zu einem Thema, was sehr wichtig werden wird, und zwar das Qualifying. Und wir haben, ich habe das vorhin schon angesprochen, eine Frage von Michael über Facebook bekommen. Und die lautete wie folgt, dass als Referenzzeit für das Monaco Qualifying, für die Monaco Rundenzeiten, der dritte Sektor in Barcelona sehr wichtig ist. Aber nicht nur der, sondern auch der Radstand. Man sagt, dass in Monaco ein kurzer Radstand eigentlich besser wäre. Mercedes hat aber den längsten Radstand in der Formel 1, hat in Barcelona im dritten Sektor aber die schnellsten Zeiten gefahren. Da passt ja irgendwas nicht zusammen, denn Mercedes wäre ja dann eigentlich nicht so sehr im Vorteil. Klar, die haben den besten Motor. Er fragte dann noch, wer hat eigentlich den kürzesten Radstand in der Formel 1 und ist dieser dritte Sektor, ist das wirklich so eine Referenz, die man bilden kann?
Ja, also die Grundannahme, dass der dritte Sektor in Barcelona eine Referenz sein könnte für Monaco, die finde ich erstmal zulässig, weil wir haben da seit dem Einbau der Schikane, die gab es ja nicht immer in Barcelona, tatsächlich sehr enge, winklige Kurven, die man so ein bisschen mit dem vergleichen kann, was in Monaco die Streckenführung ist. Also das finde ich zulässig. Auch zulässig ist, dass man sagt, ein kurzer Radstand ist für enge Kurven hilfreich. Ganz einfach, weil du dich leichter tust. Also das ist ja, muss man sich nur physisch vorstellen. Längeres Auto kommt natürlich um enge Ecken ein bisschen schwerer rum. Geht es auch um Fahrverhalten, Balance, Handling, wie du das hinkriegst. Auch das ist zulässig. Die Frage nach, wer hat den kürzesten Radstand, da habe ich mich ein bisschen im Vorfeld dieser Sendung schlau gemacht. Den kürzesten Radstand in der Formel 1 hat Williams momentan. Man muss allerdings auch ein bisschen relativieren. Wir sprechen da von Williams zu Mercedes mit dem längsten Radstand von 20 Zentimetern ungefähr. Also das ist jetzt nicht die ganz große Welt. Und vor allem habe ich dann versucht, ein Muster rauszulesen. Ist es in Barcelona tatsächlich so gewesen, dass die mit dem kurzen Radstand im letzten Sektor schnell waren? Dem ist überhaupt nicht so. Also es gibt einfach kein Muster, ja. Lewis Hamilton ist, ich habe das Qualifying in Barcelona einfach mal als Referenz genommen. Lewis Hamilton ist in diesem letzten Sektor eine Zeit von 27,6 gefahren, eine schnellste Sektorenzeit, und Sebastian Vettel eine 28,1. Also da hat eine halbe Sekunde gefehlt, alleine in diesem dritten Sektor. Das ist relativ eine Menge Holz. Nun dürfen wir aber nicht den Fehler machen, das alles nur auf den Radstand zurückzuführen. Denn es geht natürlich auch darum, für welche Passagen haben die ihr Setup dann optimiert, unabhängig von diesem Radstand. Da spielen ganz viele andere Faktoren, glaube ich, auch rein. Vielleicht können wir, wenn wir schon kein Muster rauslesen können, grundsätzlich beantworten, was bringt denn ein verlängerter Radstand, was bringt ein verkürzter Radstand? Ich glaube, wir haben schon gesagt, der verkürzte Radstand bringt einfach in den engen Ecken was. Das ist eine relativ simple Überlegung. Ein längerer Radstand hat andere Vorteile. Du hast als Designer dann zwei Möglichkeiten. A, du du schrägst das Auto vorne an der Front ein bisschen. Das schafft dir wesentlich mehr Platz, dass du zwischen den Vorderrädern und Seitenkästen bei diesen Bargesports und aerodynamischen Elementen ein bisschen rumspielst und da zusätzlichen Anpressdruck generierst. Zum Beispiel Ferrari macht das ja mit diesen Seitenkästen, mit diesem Vorsatz vor den Seitenkästen. Ferrari übrigens Radstand 3594 mm, laut den Kollegen von Automotor und Sport, die das rausgesucht haben. Mercedes 3760 mm, nur um das in Relation zu stellen. Die zweite Möglichkeit, die du als Designer hast, ist nicht vorne so sehr zu strecken, sondern hinten ein bisschen mehr Platz zu gewinnen. Und hinten ein bisschen mehr Platz zu gewinnen heißt, du kannst über den Unterboden ein bisschen mehr Anpressdruck generieren. Also das ist vielleicht die grundsätzliche Antwort auf die Frage, daraus befriedigende Schlüsse zu ziehen, dass man sagt, man legt das um, wer funktioniert jetzt im dritten Sektor in Barcelona oder dann vielleicht auch in Monte Carlo extrem gut. Da kann ich, wie gesagt, kein eindeutiges Muster herauslesen.
Michael, ich glaube, deine Frage wurde eindrucksvoll beantwortet. Stellt sich für mich jetzt die Frage, Christian, die schließe ich dann einfach an. Und Ole, die gebe ich danach an dich weiter, die kannst du einfach dann im Anschluss auch beantworten. Ist Mercedes für dich der Favorit im Qualifying?
Ja, und ich würde nicht zwangsläufig sagen Mercedes, sondern für mich ist es Lewis Hamilton, weil Lewis Hamilton und Monte Carlo, das funktioniert auch immer extrem gut. Der ist da extrem schnell. Ich glaube, dass Lewis Hamilton einfach als Fahrer, davon ausgehend, dass der Mercedes und der Ferrari auf einem sehr ähnlichen Niveau sein werden, dann traue ich Lewis Hamilton zu, dass er das fahrerisch am besten hinkriegt von den vier Fahrern, die in diesen beiden Autos sitzen.
Also Mercedes ist im Prinzip immer der Favorit im Qualifying, aber ich stimme ich dir zu. Lewis Hamilton und Monaco, das ist einfach eine perfekte Symbiose. Das hat man schon in der Formel 3 damals gesehen, wo er alles im Grund und Boden gefahren hat. Deswegen Lewis Hamilton ist der klare Favorit auf die Pole. Ich bin gespannt, natürlich, was Valtteri Bottas machen kann, der für sein präzises Fahren auch viel gelobt wurde in vergangener Zeit. Und bei Nico Rosberg hat man gesehen, wie gut das in Monaco funktioniert. Ich bin aber auch auf Vettel natürlich gespannt und auf Raikkonen und natürlich auch auf Red Bull. Das ist die große Unbekannte im Qualifying. Aber an Lewis Hamilton geht, glaube ich, nichts vorbei im Qualifying. Kann ich mir vorstellen.
Sehr interessant, dass du Red Bull auch ansprichst. Und da bin ich eigentlich bei dir, Ole, zu sagen, das ist die große Unbekannte. Jetzt bin ich selber unschlüssig. Christian, was soll ich aus dem Ganzen, was man auch bei euch auf der Seite lesen kann, Formel1.de, dieses ganze Drama um Red Bull, was sich ja so innerhalb des Teams mittlerweile verfestigt, ja, Adrian Newey, der überfordert zu wirken scheint, keiner ist so richtig zufrieden, kann man ja auch nicht sein, man hatte andere Ambitionen und man hat zum ersten Mal das Gefühl von außen, Red Bull bröckelt ein bisschen. So dieses ganze Konstrukt, was sie sich aufgebaut haben, das war ja immer sehr eng und sehr engmaschig auch und da ist man konnte man wenig durchbrechen. Und jetzt mittlerweile ist da so viel, wie soll man das sagen? Ja, also der Putz bröckelt ab. Ist das die große Gefahr für Red Bull?
Also ich sehe noch nicht die ganz große Krise bei Red Bull und ich sehe auch noch nicht, dass die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, weil so viel Unruhe im Team herrscht. Ich glaube, man kann das noch einigermaßen wegstecken. Wir müssen auch vielleicht ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, die sind Dritter und in Barcelona waren sie wieder ein bisschen näher dran als in den Rennen zuvor. Aber ich glaube, man muss sich schon langsam damit abfinden, dass Red Bull halt dritte Kraft ist momentan. Zumindest bis Montreal, bis Renault nachlegen kann mit dem Motor, aber die anderen schlafen ja auch nicht. Also ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Red Bull im Saisonverlauf wirklich noch aufs gleiche Level kommt, wie Mercedes und Ferrari momentan dastehen. Was jetzt speziell das Monte Carlo Wochenende angeht, ist natürlich diese Strecke eine, wo das Material vielleicht nicht ganz so entscheidend ist und insbesondere der Motor nicht ganz so entscheidend ist. Und das könnte Red Bull so ein bisschen in die Karten spielen. Vor allem auch im Hinblick darauf, dass letztes Jahr der Red Bull extrem gut funktioniert hat und Daniel Ricciardo, wenn wir uns richtig erinnern, ohne diesen blöden zusätzlichen verpatzten Boxenstopp, oder zusätzlich war er ja, glaube ich, gar nicht, nee. Aber verpatzt auf jeden Fall, dann hätte der das Rennen wahrscheinlich gewonnen. Also Red Bull muss man schon auf dem Zettel haben in Monte Carlo. Ricciardo kann damit gut umgehen. Max Verstappen hat es vom Talent her mit Sicherheit drauf. Der kennt Monaco jetzt auch schon ein bisschen besser als in seinen ersten Jahren. Ich traue denen schon was zu. Ob es letztendlich für den Sieg reichen wird, da bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, unter normalen Umständen sind da schon, wie Ole auch schon gesagt hat, Mercedes und Ferrari zu favorisieren.
Okay, dann kommen wir nochmal kurz zum Zweikampf zwischen Mercedes und Ferrari, Ole. Du hast gesagt, du bist gespannt auf Vettel und Räikkönen, gerade was das Qualifying angeht. Und ja, man kann natürlich auf der Strecke überholen, aber ich glaube, es wäre auch schon ein wichtiges Zeichen, wenn man da auf der Pole landen könnte. Wie realistisch würdest du es einschätzen, dass einer der beiden Ferrari-Fahrer auf der Pole steht am Ende?
Also das Können haben sie. Kimi Räikkönen hält, glaube ich, auch immer noch den Rundenrekord, was insgesamt die Rundenzeiten angeht, also Qualifying mit eingerechnet, in Monaco. Das heißt, dem liegt die Strecke genauso wie Sebastian Vettel. Aber irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass keiner der beiden auf der Pole stehen wird. Wenn, dann wäre das eine Riesenüberraschung. Aber nee, glaube ich nicht. Wenn, dann eher Vettel als Räikkönen. Aber ich glaube, das wird die... Vielleicht wird es die erste Reihe werden, aber eher die zweite.
Zu meinem Bauchgefühl kommen wir dann nachher bei den Tipps, ne, wo ihr auch mittippen könnt. Bei unserem Kicktipp-Spiel, da könnt ihr 2 Karten gewinnen für das Rennwochenende in Ungarn 2018 zur Verfügung gestellt von unserem Partner motorsporttotal.com, formel1.de. Wenn ihr am Ende der Saison auf Platz 1 steht, fahrt ihr mit einer Begleitung nach Ungarn. Anreise, Unterkunft, Verpflegung ist nicht inbegriffen, aber 2 Karten für die Haupttribüne, also macht da mal mit. Die nächste Frage, Christian, ist, gehen wir mal von den Top-Teams weg, wer kommt dann danach? Wieder das übliche Bild, Williams und dann vielleicht Force India? Oder glaubst du, dass sogar Force India in Monaco nochmal das eine Stückchen mehr abrufen kann als Williams?
Also erstmal habe ich keinen Dunst, was in diesem hart umkämpften Mittelfeld in Monte Carlo passieren wird. Da tue ich mir wirklich schwer mit einer Einschätzung. Die einzige Einschätzung, die ich vielleicht treffen würde, ich glaube nicht, dass Williams in Monaco so konkurrenzfähig sein wird, wie sie das bisher in den meisten Rennen waren. Also die klare vierte Kraft eigentlich, rein vom Speed her und rein Felipe Massa. Lance Stroll müssen wir da auch immer ein bisschen ausklammern, leider. Aber Williams hat in Monaco in den letzten Jahren einfach nicht funktioniert. Die haben das irgendwie nie auf die Reihe bekommen, diese engen, winkligen Kurven. Der Williams ist immer so ein bisschen Hochgeschwindigkeitsmonster gewesen. Auf den schnellen Strecken funktioniert dieses Auto sehr, sehr gut. Ob das jetzt dieses Jahr genauso ist, ob dieser Trend der letzten Jahre weitergehen wird, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube aber schon, weil zwischen den Zeilen, wenn man den Leuten zuhört, Paddy Lowe ist da ja inzwischen technisch am Ruder, der ehemalige Mercedes-Chefdesigner oder Technikdirektor, sind die Schwachstellen der letzten Jahre noch nicht hundertprozentig ausgemerzt. Daher sehe ich Williams jetzt nicht ganz vorn. Wo ich sehr gespannt bin drauf, ist, wie kommt Lance Stroll dieses Jahr in Monte Carlo zurecht? Denn das ist mit Sicherheit die härteste Härteprobe für einen Rookie, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und er hat weniger harte Proben bis jetzt nicht so toll gemeistert. Also da bin ich sehr gespannt, ob er vielleicht in Monte Carlo zum ersten Mal über sich hinauswachsen kann. Wenn er das kann, dann muss man ganz klar sagen, alle Achtung, da würde er uns überraschen. Momentan sehe ich das weniger passieren. Und ansonsten glaube ich tatsächlich, dass im Mittelfeld auch der Fahrer ein bisschen den Unterschied machen kann, weil wir haben gerade schon gesagt, Monaco ist eine Strecke, wo das Material nicht zwangsläufig so entscheidend ist wie auf anderen Strecken. Und da kommen dann Kandidaten ins Spiel, wie ein Nico Hülkenberg zum Beispiel, den sehe ich in Monte Carlo sicher relativ stark. Den können wir noch sehr
zu Pass auf, zu den Fahrern kommen wir gleich. Zu den Fahrern kommen wir gleich noch. Da kommen wir gleich im nächsten Abschnitt noch zu. Ole, vorher gebe ich die Frage nochmal an dich weiter. Hast du vielleicht ein Gefühl, welches Team hinter den Top-Teams dann sich besonders erfolgreich zeigen wird in Monaco?
Nee, irgendwie gar nicht. Da teile ich die Meinung, weil man weiß es einfach nicht. Also, wenn man sich die letzten Rennen anguckt, sieht man, dass Force India besonders stark ist. Dann könnte man vermuten, dass sie auch in Monaco gut sind, also besonders natürlich Perez, aber das kann auch genauso gut nicht der Fall sein, weil das haben wir auch immer von Williams gedacht, boah, Williams so in den letzten Jahren sehr gut und in Monaco waren sie dann irgendwo im Nichts und deswegen, ich würde vielleicht Toro Rosso nicht ganz ausklammern, besonders Carlos Sainz, der gut drauf ist und eigentlich sollte dem Toro Rosso diese Strecke auch liegen, Nico Hülkenberg auch und also Renault dann natürlich wieder nur zu 50%. Aber ja, vielleicht auch Haas, also mit Romain Grosjean. Aber es ist unmöglich zu tippen, dieses Mittelfeld, also bei jedem Rennen, weil gefühlt mischt sich das immer und es sind natürlich immer die gleichen Teams so eigentlich, aber die Position ist dann immer anders und gerade Williams und Renault fahren ja eigentlich nur mit 50% so gefühlt und deswegen muss man da muss man da abwarten auf Lance Stroll, bin ich aber auch gespannt, wann er in der Mauer hängt. Also könnte man fast eine Wette abschließen.
Ja, aber Monaco vielleicht noch ein Satz dazu, ja. Kevin. Monaco ist so ein bisschen wie DFB-Pokal. Das Rennen hat einfach eigene Gesetze.
Ja, so kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Ne? Ja, bin ich gespannt drauf. Aber über die Rolle der Fahrer müssen wir sprechen. Das machen wir nach einer kurzen Pause. Denn in Monaco gibt es ein Casino und da gibt es sehr viele Glücksspieler. Und das sind auch die Fahrer in der Formel 1 an diesem Wochenende wieder. Und wer da vielleicht weit nach vorne fahren kann oder auch nicht, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Wir blicken voraus auf den großen Preis von Monaco in Monte Carlo. Im Fürstentum wird Formel 1 gefahren. Das freie Training, ja, nicht vergessen, an Vatertag, ja, am Donnerstag, das ist ja in Monaco immer gang und gäbe, dann am Samstag das Qualifying und am Sonntag um 14 Uhr das Rennen, natürlich zu sehen bei RTL, Sky, ORF und wo auch immer die Formel 1 im deutschsprachigen Raum läuft. Kevin Scheuren, mein Name, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel1.de, die Starting Grid und alle Motorsportformate hier auf meinsportradio.de präsentieren. Wir machen das Ganze hier für euch heute und wir müssen über die Gambler sprechen, ja, die Glücksspieler, die Fahrer in der Formel 1, denn in Monaco, das ist eine Strecke, da ist das Auto nicht immer entscheidend, sondern auch der Fahrer. Wie schafft er es, sich durch die engen Gassen von Monte Carlo zu schlängeln, nicht in der Mauer zu landen und sein Auto zu zerstören? Gerade auch, was Christian dann auch schon im Laufe dieser Sendung vorher sagte, im freien Training, ja, denn das sind ganz wichtige Momente, gerade mit den breiten Autos jetzt, da ist nochmal was ganz anderes gefragt und auf so ein paar Fahrer würde ich ganz gerne eingehen wollen, mit Hinblick auf dieses Rennen am Wochenende. Beginnen wollen wir etwas weiter hinten, Pascal Wehrlein. Sauber bringt Updates, Christian. Pascal Wehrlein ist richtig gut drauf. Könnte das erneut ein Rennen sein, wo Pascal Wehrlein, wenn der sauber hält und er nicht in irgendeinen Unfall verwickelt ist, ein absoluter Kandidat für die Punkte ist?
Ein absoluter Kandidat für die Punkte würde ja suggerieren, er gehört in die Top 10 aus dem eigenen Speed. Das finde ich ein bisschen hochgegriffen, aber ich gebe dir recht, dass Pascal Wehrlein und Monaco eine Kombination ist, wo ich mir vorstellen kann, dass das sehr gut funktioniert. Auch das sauber Motorenhandicap mit dem alten Ferrari-Motor wird in Monte Carlo nicht so stark ausgeprägt sein. Pascal hat das fahrerisch ohne Zweifel drauf, in Monte Carlo vielleicht besser zu sein als der eine oder andere von seinen Kollegen in diesem hart umkämpften Mittelfeld. Und wenn dann im Rennen die eine oder andere Sache passiert, da kann es in Monte Carlo, da kann ja wirklich alles passieren. Also da kann es Safety Cars geben, da kannst du mit der Strategie vielleicht mit einem gut getimten Boxenstopp was richtig machen, auch mit im Zusammenhang mit einer Safety Car Phase, ganz ähnlich wie wir es ja in Barcelona hatten mit dem VSC. Also ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Pascal Wehrlein es drauf hat, in die Punkte zu fahren nochmal. Ob die Updates vom Sauber in Monte Carlo so stark greifen werden, da bin ich mir weniger sicher, weil ich glaube, man darf einen Fehler nicht machen, nämlich die Aerodynamik überschätzen. Also natürlich packen alle in Monte Carlo immer alles am Flügel drauf, was sie haben, um so viel Anpressdruck zu generieren wie irgendwie möglich. Aber letztendlich entscheidender ist, speziell in den langsamen Ecken, Löwskurve, den runter zum Hafen, dann auch Raskasse und so weiter, da geht es eigentlich mehr um den mechanischen Grip. Das heißt, die Aerodynamik würde ich nicht allzu sehr überschätzen. Aber ja, Pascal Wehrlein, sauber Monte Carlo, kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, es geht dann letztendlich auch darum, heil durchzukommen. Das ist die andere Frage. Wenn du ein bisschen mehr riskierst, kannst du in Monaco speziell im Qualifying ein bisschen was gut machen. Nur du bist halt auch wesentlich einem höheren Risiko ausgesetzt, dass du in der Mauer landest. Also diesen Grad ideal zu treffen. Und da kommt wieder Erfahrung ins Spiel, wie du vorher schon gesagt hast. Das ist in Monaco sicher einer der Knackpunkte.
Ole, der Fahrer für dich, über den du sprechen darfst, ist Nico Hülkenberg. Der Renault motorentechnisch ja und aerodynamisch noch mit ein paar Schwächen, ja, aber die sollten in Monaco nicht so ins Gewicht fallen. Ja, da ist Nico Hülkenberg dann natürlich bei seinem Heimrennen, er wohnt ja in Monaco, doch eigentlich einer auch dieser Kandidaten, die wieder die starke Leistung aus Barcelona bestätigen können und für Renault wichtige Punkte holen können, oder?
Ja, also die Möglichkeit ist definitiv gegeben, wenn man sich das letzte Rennen anguckt, wo er gut drauf war. Und Nico Hülkenberg ist natürlich auch einfach ein guter Fahrer. Und da kann man sich natürlich schon sehr gut vorstellen, dass er hier eine gute Leistung bringen wird. Ich habe ihn auch in die Top 10 getippt. Das kann ich schon mal verraten. Und mich würde es nicht überraschen, wenn er hier vielleicht sogar irgendwie so in der Mitte der Top 10 landen würde. Also für Nico Hülkenberg ist das auch eine Chance, ja, sich das Renault-Team noch weiter nach vorne zu bringen und sich noch weiter von seinem Teamkollegen abzusetzen. Denn ich glaube nicht, dass Julian Palmer hier eine wahnsinnig gute Leistung zeigen wird. Und ich glaube, Nico Hülkenberg gefällt die Strecke an sich auch und ich glaube, ihm liegt die Strecke auch. Ich weiß jetzt seine letzten Ergebnisse dort nicht, aber Renault, Nico Hülkenberg, das greift so langsam ineinander und warum nicht Monaco als Ort, wo es quasi richtig Klick macht. Also das würde mich absolut nicht überraschen.
Christian, du kriegst direkt zwei Fahrer auf die Nase gedrückt. Und zwar die, die ich theoretisch als lachende Dritte auf dem Papier habe, wenn denn wieder was bei den Top-Teams passiert. Einmal Felipe Massa in Williams, für ihn ja ebenfalls eine Art Heimrennen. Und der ewige lachende Dritte in der Formel 1, Sergio Perez.
Ja, genau. Also Sergio Perez hat zu Monaco ja auch eine ganz spezielle Verbindung. Der hatte im Sauber damals einen schweren Unfall, ist dann auch direkt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Funktioniert aber eigentlich immer recht gut in Monaco. Und Force India hat sich bisher in dieser Saison dadurch ausgezeichnet, dass sie einfach keinen Blödsinn gemacht haben und da waren, wenn es Punkte abzuholen gab. Ich sehe Force India aus eigener Kraft vielleicht nicht unbedingt an der Spitze des Mittelfelds in Monte Carlo bei diesem sehr speziellen Streckendesign. Aber eben, wie wir schon gesagt haben, in Monaco kannst du theoretisch dir eine Hackordnung das Speed aufzeichnen und letztendlich ist alles anders, weil eben diese besonderen DFB-Pokalgesetze gelten. Und von daher traue ich Sergio Perez durchaus was zu. Nico Hülkenberg, um da ganz kurz drauf einzugehen, ist für mich sogar ein Außenseiter-Tipp und da gehe ich auf dem Risikotipp auf das Podium. mit sehr viel Risiko der Tipp natürlich, aber wie gesagt, Monaco immer eigene Gesetze, kann viel passieren. Und Felipe Massa, ja, ich glaube auch, dass das ein Fahrer ist, der in Monaco prinzipiell funktioniert, der auch sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt. Wo aber das große Fragezeichen natürlich ist, funktioniert der Williams jetzt dieses Jahr eigentlich besser in Monaco, als er das in den vergangenen Jahren getan hat. Sehe ich momentan nicht unbedingt passieren. Was in der Theorie dafür spricht, ist dieser kürzeste Radstand, den Williams hat. Also bleibt für mich ein Fragezeichen stehen, aber ich gehe grundsätzlich d'accord mit dem, was du gesagt hast, dass die beiden Kandidaten sind, unter gewissen Umständen zumindest ganz gute Punkte abzustauben.
Der erfahrenste Fahrer im Feld ist ein Ersatzspieler an diesem Wochenende. Jenson Button im McLaren Honda. Er feiert seine Rückkehr in die Formel 1. Er wollte ein Sabbatjahr machen. Daraus wird jetzt nichts Komplettes. Denn Fernando Alonso fährt das Indy 500 am Sonntag. Das heißt, Jenson Button, der ja bei McLaren unter Vertrag steht, kommt ins Cockpit und fährt in Monaco. Nun hat er, sagen wir mal so, Christian, nicht viel Erfahrung im neuen Formel 1 Auto gesammelt. Sollte für ihn aber prinzipiell kein Problem sein. Jenson Button, wird er wichtige Punkte für McLaren einfahren?
Ich traue ihm das absolut zu, weil der McLaren, Fernando Alonso wurde ja teilweise ein bisschen dafür kritisiert aus der Formel 1 Community heraus, dass er ausgerechnet Monaco sausen lässt. Nun ist halt Indy 500 mal am Monaco-Wochenende, also das lässt sich nicht anders lösen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Chance für McLaren in Monaco Punkte zu holen am größten ist, weil da das Defizit vom Motor, und da kommt ja das Hauptproblem von McLaren her, da am kleinsten sein wird. Und wenn wir dann Jenson Button haben, einen Fahrer, der durchaus mit Talent gesegnet ist, diesen Tanz auf den Pedalen einfach gut zu meistern und der gleichzeitig auch die Erfahrung mitbringt, der auch Monte Carlo schon mal gewonnen hat. Wir erinnern uns an das Jahr im Brawn 2009, wo er dann gelaufen ist zur Siegerehrung sozusagen, auch schöne Bilder gewesen. Ja, sehe ich absolut als Punktekandidaten. Sehr gespannt bin ich aber tatsächlich darauf, ob sich seine, nennen wir es mal, ein bisschen rudimentäre Vorbereitung in irgendeiner Form auswirkt oder ob er sofort in dieses Auto steigt und zumindest den Speed von Stoffel van Dorn gehen kann oder vielleicht sogar schneller sein wird. Weil der ist halt noch nie in diesem Auto gesessen. Umgekehrt ist Jenson Button in seiner Karriere alles schon mal gefahren und müsste eigentlich von Tag 1 damit zurechtkommen. Und er hat sich natürlich auch, ohne dass darum vielleicht ein großes öffentliches Trara gemacht wurde, mit Sicherheit im hochmodernen McLaren-Simulator in Woking ausführlich darauf vorbereitet und sollte somit auch das Handling dieser neuen Autos ein bisschen kennen. Aber Punkte sind für Jenson Button allemal drin. Das traue ich dem auf jeden Fall zu.
Jetzt müssen wir natürlich Ole die Frage stellen, sollte Jenson Button in die Punkte fahren? Sollte er Stoffel van Dorne dominieren, wie Fernando Alonso ihn dominiert? Und ein besseres Ergebnis einfahren als auch Fernando Alonso das in den letzten Rennen geschafft hat. Das lag natürlich nicht immer an Fernando Alonso, sondern an den Problemen des McLarens auch. Könnte er damit nicht viele Leute irgendwie so ein bisschen demoralisieren? Also gerade Stoffel van Dorne, wenn der nächste jetzt kommt und der auch auf Anhieb schneller ist als er?
Ja, wobei natürlich McLaren eine spezielle Situation ist. Ne? Also man kann hier Stoffel van Dorne eigentlich gar nicht richtig bewerten, wenn er noch gar keine Chance hatte, sich da irgendwie mit konkurrenzfähigem Material zu zeigen. Anders zum Beispiel als Lance Stroll. Ja? Und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass er nicht immer das gleiche Material hatte wie Fernando Alonso, besonders beim letzten Rennen. Monaco ist da natürlich eine spezielle Angelegenheit. Ich glaube, dass Jenson Button gut sein wird, aber ich glaube, dass die in etwa auf einem Niveau sein werden. Für Stoffel van Dorn andersrum ist es natürlich eine Chance, sich zu zeigen, weil hier der Motor natürlich nicht ganz so wichtig ist. Wobei, die letzten Jahre hat man auch immer gesagt, McLaren, da können sie mal was reißen. Klar, Alonso wurde, glaube ich, letztes Jahr Fünfter, aber sonst war da jetzt auch nicht so viel. Deswegen muss man das auch immer relativ sehen. Auch in Monaco kann der Motor kaputt gehen. Und ich glaube nicht, dass er jetzt jemanden demoralisieren würde, Jenson Button. Aber ich glaube schon, dass er eine gute Leistung zeigen wird können. Die Frage ist, wie weit er kommt. Ne? Also bei McLaren kann immer was passieren. Es wäre natürlich der Super-GAU, wenn Jenson Button hier irgendwie Fünfter oder so wird oder Vierter und eine Wahnsinnsleistung zeigt und gleichzeitig Fernando Alonso das Indy 500 gewinnt. Also ja. Darauf hofft man vielleicht auch so ein bisschen, aber ich glaube, McLaren wird auch in Monaco in etwa dastehen, wo sie waren. Sie haben natürlich zwei gute Fahrer, auch Stoffel van Dorn, aber ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Jenson Button so wahnsinnig so jetzt die Überleistung bringt, weil er einfach nicht in dem Auto sitzt und weil er vielleicht auch nicht die Motivation hat.
Dann Christian, Max Verstappen, wird er seinen Monaco-Fluch besiegen können?
Ja, du stellst mir Fragen, mein Lieber, da habe ich überhaupt keine Antwort drauf. ich weiß es nicht. Also ich glaube, vom reinen Talent her sehe ich Max Verstappen schon in Monte Carlo als einen der Kandidaten. Aber so richtig umgesetzt, wie du richtig sagst, hat es in den vergangenen Jahren noch nicht. Vielleicht, weil ihm die Monte Carlo-Erfahrung noch ein bisschen gefehlt hat. Da sollte er wieder einen Schritt weiter sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber würde man mich fragen, welcher der beiden Red Bull-Fahrer am Monaco-Wochenende stärker aussehen wird, dann sagt mir mein Gefühl, es wird eher Daniel Ricciardo wieder sein. Also anders als in Barcelona, wo Verstappen dem Ricciardo ganz schön eingeschenkt hat, muss man auch mal dazu sagen. Ich würde eher auf Daniel Ricciardo tippen von den beiden, aber ich würde darauf keinen Euro wetten. Also ich tue mich da wirklich schwer mit einer Prognose. Kann natürlich sein, dass Verstappen dieses Jahr der Knoten aufgeht, weil wie gesagt, vom Fahrerischen hat er das mit Sicherheit drauf und müsste ihm Monaco eigentlich auch entgegenkommen.
Ja, bin da bei dir, dass Daniel Ricciardo, glaube ich, da noch den kleinen gewissen Vorteil haben könnte, erneut an diesem Wochenende. Gut, Ole, und da müssen wir natürlich zum Zweikampf an der Spitze kommen. Lewis Hamilton gegen Sebastian Vettel. Lewis Hamilton kommt mit breiter Brust ins Rennen nach Monaco. Das ist eine seiner Lieblingsstrecken. Da fährt er gut, Sebastian Vettel, aber ebenso. Ja, und er hat ein konkurrenzfähiges Auto. Was ist dein Gefühl? Wie wird dieser Zweikampf an diesem Wochenende ausgehen? Werden sie sich eventuell sogar mal wieder berühren?
Also, wenn sie zum Beispiel nebeneinander stehen oder gerade auch Vettel zum Beispiel Dritter ist und dann versucht irgendwie da zwischendurch zu schlüpfen, dann kann das mal sehr schnell passieren. Bisher war es ja immer relativ fair. Ne? Also in Spanien ist man sich ja schon so ein bisschen in die Quere reingekommen, aber das ging ja noch. Kann in Monaco natürlich immer passieren, glaube ich aber nicht. Ich glaube, das wird wieder ein ganz knallhartes Duell zwischen den beiden werden, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Vielleicht so wie damals Senna gegen Mansell. Also und in Monaco ist immer alles möglich. Das ist halt das Duell dieses Jahr einfach. Vettel gegen Hamilton. Und spannend ist da, was die Teamkollegen machen, ne? was Bottas und Raikön machen. Und da kann man natürlich auch wieder wie in Spanien taktieren, auch auf Ferrari-Seite. Kann ich mir das sehr gut vorstellen. In Monaco geht das sehr gut. Und entscheidend wird wahrscheinlich hier wieder der Start und der Boxenstopp, falls man einen macht. Und natürlich, Safety Car kann immer passieren, aber ich denke, sie werden sich fair duellieren und möchte keine richtige Prognose abgeben, wer letzten Endes da vorne stehen wird von den
mein
beiden.
Mein Gott, ihr seid aber heute auch Prognosen also völlig abgewandt. Mal, das ist doch hier.
Es ist einfach schwierig. Was soll ich sagen? Soll ich sagen wieder, dass Kimi Räikkönen gewinnt oder was?
Ja, das sagst du doch jedes Wochenende. Aber ja. Christian, Vettel gegen Hamilton. Der große Preis von Monaco ist das beliebteste Rennen auch für die Fernsehanstalten. Wir haben mit Sebastian Vettel wieder einen deutschen Fahrer. Wir haben einen im Ferrari, der um den Sieg mitfahren kann. Es werden viele Millionen Menschen zuschauen. Wie siehst du diesen Zweikampf an diesem Wochenende?
Erstmal glaube ich, dass es diesen Zweikampf geben wird. Also ich sehe, die beiden sind für mich ganz klar die Favoriten für dieses Wochenende. Wie gesagt, immer Vorbehalt, Monte Carlo eigene Gesetze. Aber ich sehe grundsätzlich schon die beiden an der Front, weil ich glaube, die sind einfach, gerade in Monte Carlo, werden die um den Zacken schneller sein als ihre Finishing-Teamkollegen. Das glaube ich schon. Ob es denn dann kracht, ja, nicht ausgeschlossen. Dagegen spricht natürlich, dass die beiden bisher extrem respektvoll miteinander umgehen. Auf der Strecke sind sie sich ja so richtig in einem knallharten Zweikampf dieses Jahr noch nicht begegnet. Neben der Strecke schmieren sie sich gegenseitig jede Menge Honig ums Maul. Interessant zu beobachten wäre natürlich, was passiert denn jetzt, wenn die sich in Monte Carlo, und die Wahrscheinlichkeit dafür ist ein bisschen höher als auf anderen Strecken, tatsächlich gegenseitig in die Karre fahren. Und wie gehen sie dann nachher damit um? Also so gesehen würde ich mir eine Kollision fast wünschen. Erstens wäre es eine tolle Kontroverse im Rennen, glaube ich. Es wird dann auch einen anderen Sieger geben, wäre auch nicht so schlecht. Wäre für die WM was Schönes, weil die anderen die Gelegenheit haben, ein bisschen ranzurücken. Und für mich, wie gesagt, das Spannendste wäre dann zu beobachten, wie gehen die beiden nachher miteinander um. Bleibt es bei diesem gegenseitigen freundlichen Kuschelkurs oder explodiert dann dieses Pulverfass? Und ich meine, ich will jetzt nichts Negatives heraufbeschwören. Ja, es ist auch dieses Honig ums Maul schmieren schön zu beobachten. Aber ich glaube, letztendlich ein bisschen spannender für uns zu beobachten wäre tatsächlich ein WM-Kampf, wo mit dem Messer zwischen den Zähnen gekämpft wird. So wie wir es zwischen Senna und Prost erlebt haben, wie wir es zwischen Senna und Menzel gesehen haben, mit gegenseitigen Psychospielchen und Tricks. Insgeheim wünsche ich mir das so ein bisschen, ob es denn dann so kommt. Ich weiß es nicht, weil ich traue denen schon zu, dass sie einen respektvollen Umgang auch auf der Strecke miteinander haben werden.
Ja, ich glaube, das wünschen uns alle, so ein bisschen Messer zwischen den Zähnen, oder? Wie seht ihr das? Hashtag StartingGridMSR, schreibt es auf unsere Facebook-Seite, sagt uns, was ihr denkt. Wie geht dieser Zweikampf Vettel gegen Hamilton an diesem Wochenende aus? Und wir machen noch eine kurze Pause, dann ein bisschen Kesselbuntes. Frage, Generationswechsel in der Formel 1, wichtig, ja oder nein? Das neue Formel 1 Videospiel wurde angekündigt und wir tippen natürlich noch den großen Preis von Monaco. Davor aber nochmal der Hinweis, Live-Sport hier an diesem Wochenende am Samstag von 9 bis 19 Uhr, der erste Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga live aus Berlin bei uns auf meinsportradio.de, Schalke 04, Borussia Dortmund und natürlich der Meister der letzten Saison, Blister Marburg, kämpfen um die Schale der Blindenfußball-Bundesliga und die ersten wichtigen Punkte werden vergeben und auf meinsportradio.de gibt es auch die Vorschau zu jedem Verein der diesjährigen Blindenfußball-Bundesliga-Saison. Samstag von 9 bis 19 Uhr, der erste Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga live hier bei meinsportradio.de und nach einer kurzen Pause geht's weiter mit Starting Grid und der Vorschau auf den großen Preis von Monaco. Bleibt dran.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Tous les jours. Dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Los geht's am Montag, den 29. Mai. Täglich ab 9 Uhr in der Sportshow. Auch am Wochenende. Tous les jours. Die French Open auf meinsportradio.de.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch hier zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de vor dem großen Preis von Monaco an diesem Wochenende. Das wohl legendärste Formel 1 Rennen, ob es noch spannend ist oder nicht, das könnt ihr für euch selber erfahren. Ole Waschkau von Mike Weiss Motorsport auf YouTube und Christian Nimmervoll, Chefredakteur von unserem Partner motorsporttotal.com, Formel 1.de, haben detailliert auf den großen Preis von Monaco vorausgeschaut, ja. Und also ich glaube, wir haben eine sehr kontroverse Ausgabe heute erlebt, denn Prognosen sind ja an sich nicht möglich. Ja, nun, aber ne, ich musste es ja versuchen. Kommen wir zum Kessel Buntes hier bei Starting Grid, und zwar an dieser Woche ein bisschen eine Diskussion über alte Hasen in der Formel 1. Wir haben mit Kimi Räikkönen, Felipe Massa, jetzt Jenson Button in Monaco, Fernando Alonso, Fahrer, die schon jahrelang, gefühlt jahrzehntelang in der Formel 1 dabei sind. Und Felipe Massa überlegt jetzt sogar noch, wieder Zeit dran zu hängen. Der ist ja schon zurückgetreten, dann hat er das Williams-Cockpit wieder bekommen. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob diese alten Hasen jungen Talenten die Cockpits blockieren. Ole, was ist da so deine Meinung? Braucht die Formel 1 einen umfassenderen Generationenwechsel?
Nee, das glaube ich nicht, weil der Generationswechsel ist ja schon da. Ne? Also von der alten Garde sind ja nur noch Massa und Räikkönen eigentlich da. Ein bisschen Jenson Button natürlich noch, gerade dieses Wochenende. Und jetzt kommen so langsam Lewis Hamilton und Sebastian Vettel in diese Region, zum Teil auch Nico Hülkenberg. Aber Ricardo, Van Dorn, Ocon, Perez, Verstappen, das Bottas auch, das sind ja alles neue frische Namen, und ich glaube nicht, dass zum Beispiel Felipe Massa einem jungen Fahrer das Cockpit blockiert, weil er ja, wie man in diesem Jahr gesehen hat, die Leistung tatsächlich bringt. Er ist ja sogar dieses Jahr besser als letztes Jahr. Wahrscheinlich, weil er einfach sich denkt, ja, fahr ja noch mal eine Saison im Kreis, und nach dem Motto. Und die Autos liegen ihm halt. Und deswegen glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Es gehen natürlich einige Talente immer so ein bisschen flöten, das ist so ein bisschen schade, wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch Alexander Rossi angucke, was der jetzt zum Beispiel dieses Jahr wieder in Indy macht, der gehört eigentlich in die Formel 1. Das hat aber leider nicht geklappt, der wäre zum Beispiel jemand für Haas anstelle von Kevin Magnussen zum Beispiel, aber Stichwort alter Hasen, Generationswechsel, der ist schon da, und der wird auch natürlich in den nächsten Jahren noch weiter vorangetrieben, gerade wenn zum Beispiel Lewis Hamilton und Sebastian Vettel dann irgendwann mal aufhören. Und die Jungen haben natürlich jetzt die Chance, sich mal zu zeigen. Und Monaco ist dafür ein guter Ort.
Christian, die Frage an dich gebe ich einfach mal weiter. Wir haben mit Räikkönen und Massa zwei Fahrer, die in einem Team fahren. Ferrari, was auf jeden Fall vorne mitfahren kann. Williams, was vornerer mitfahren kann, sozusagen. Gut, McLaren müssen wir leider aktuell ein bisschen ausklammern. Aber theoretisch hätten in diesen Cockpits schon jüngere Leute sitzen können, finde ich zumindest. Wie siehst du das?
Ich halte es ein bisschen mit Ole. Ich finde, der hat das sehr zutreffend analysiert, und vielleicht darf ich eine Analogie in die Waagschale werfen hier. Ich bin, was viele vielleicht nicht wissen, ich bin ein riesen Tennis-Fan, und als Österreicher fällt einem das ja momentan auch gerade sehr leicht, weil wir mit Dominic Thiem jemanden haben, der auf Sand gerade auch die großen vier ärgert, Nadal, Murray und so weiter. So, was würde jetzt passieren, wenn Murray, Nadal, Federer, Djokovic alle innerhalb von ein, zwei Jahren zurücktreten und danach gewinnt Dominic Thiem plötzlich serienweise Grand Slams? Ich glaube, der sportliche Wert dieser Erfolge wäre gemindert dadurch, dass er einfach nicht mehr gegen die alten Hasen angetreten ist oder schon angetreten, aber nicht mehr sozusagen auf dem Top-Level gegen die gespielt hat. Und ein bisschen ähnlich sehe ich das auch in der Formel 1. Es wäre sehr schade, wenn innerhalb von ein, zwei Jahren jetzt reihenweise Massa, Räikkönen, Vettel und Hamilton haben eh noch ein paar Jahre, aber auch Alonso gehört schon zur alten Garde in Wahrheit, wenn die alle zurücktreten würden und dann gewinnt zwangsläufig neue Namen, ohne sich gegen die alten wirklich gematcht zu haben. Das würde ich ein bisschen schade finden, und wir hatten so einen plötzlichen Generationenbruch auch schon mal, das ist gar nicht so lange her, Mitte der 90er Jahre, im ersten Drittel der 90er Jahre, als relativ plötzlich, also erstmal ist Ayrton Senna leider verstorben, Nelson Piquet ist damals zurückgetreten, Alain Prost kam nach einem Jahr Pause nochmal für ein Jahr zurück, ist zurückgetreten, Nigel Mansell hat seine Karriere beendet nach dem WM-Titel, kam auch nochmal kurz zurück, aber in Wahrheit war es danach vorbei. Und Michael Schumacher war halt plötzlich da und hat alles zu Tode gewonnen. Und ich glaube, ich selbst würde mich dieser Bewertung im Übrigen nicht zwangsläufig anschließen, aber ich glaube, dass viele schon zumindest die ersten beiden WM-Titel von Michael Schumacher so ein bisschen im Wert gemindert sehen, weil er einfach nicht mehr gegen Senna kämpfen musste. Und das würde ich schade finden, wenn es in der Formel 1 jetzt wieder ähnlich passieren würde. Von daher finde ich den Übergang, so wie er momentan passiert, eigentlich ganz okay. Weil auch wenn jetzt Alonso, Räikkönen und Massa, und das sind die ersten Herren, die rein vom Alter wahrscheinlich irgendwann zurücktreten werden in den nächsten Jahren, dann sind immer noch Vettel und Hamilton da, gegen die sich ein Junge erstmal beweisen muss. Und Junge erstmal beweisen, fällt einem natürlich sofort Max Verstappen ein. Aber ansonsten bin ich völlig d'accord mit dem, was Ole gesagt hat. Also Ricciardo, Bottas, Verstappen, Sainz und so weiter. Das sind ja alles relativ junge, frische Namen, nicht mehr ganz am Anfang ihrer Karriere. Die haben alle schon 1, 2, 3, 4, 5 Jahre drauf, aber die sind noch lange nicht verbraucht. Von daher schließe ich mich, Ole, deiner sehr, sehr guten Einschätzung hier nahtlos an.
Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch weiter auf mich draufhauen. Ja? Also wenn ihr auch eine Meinung dazu, nein, wenn ihr auch noch eine Meinung dazu habt, dann lasst sie uns gerne wissen, interessiert mich sehr. Ole, das Formel 1 Videospiel kommt raus am 25. August. Codemasters wird das wieder rausbringen, F1 2017. Viele Classic Cars, ich glaube, da können sich Videospielfreunde der Formel 1 freuen, ne?
Ja, in der Tat. Sie schaffen es auch dieses Jahr wieder, dass ich mir das Spiel kaufen werde. Das ist schon mal geglückt, aufgrund dieser Tatsache, dass die Classic Cup dabei sind. Und dass man drei vorgestellt, den 88er McLaren, den Ferrari F2002 und natürlich den Williams FW14B. Letzterer war natürlich schon in Spielen vertreten, die ersten beiden nicht. Und gerade bei McLaren ist das schon eigentlich eine kleine Sensation, weil die waren bis jetzt in Videospielen nicht so vertreten, außer bei Gran Turismo. Deswegen bin ich aber vor allem auf die restlichen neun, glaube ich, es sind 12, ne, oder so, gespannt, was da so dabei ist. Ne? Sind das wieder die üblichen Kandidaten, wie der Lotus 72, oder sind es mal andere, dass zum Beispiel ein Brabham oder so, das würde mich mal sehr interessieren.
Ich will den BAR Honda haben. Ich will den BAR Honda haben, der mit diesem Reißverschluss genäht war.
Das wäre geil, ja.
Aber da war leider ein Zigarettensponsor drauf. Ich glaube, das werden sie irgendwie versuchen zu vermeiden.
Ja gut, bei den Williams war auch Zigarettensponsor drauf. Da haben sie einfach die Lackierung jetzt geändert. Also das ist natürlich möglich. Ich bin dann gespannt, wie dann gerade der Karrieremodus aussehen wird.
Neuer Multiplayer.
Ja. Neue Multiplayer, genau. Letztes Jahr, das Spiel war ja ganz gut. Ja. Dieses Jahr wird es vielleicht noch ein bisschen besser, weil sie ja die Classic-Cars in den Karrieremodus einbinden. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie man das macht. Ich würde mir ja persönlich mal wünschen, dass man eine ganze klassische Saison hat.
Ja.
Mit allen Strecken und Fahrern und Teams. Das sollte ja auch eigentlich möglich sein. Oder ich würde mir auch einen Karrieremodus wünschen, der zum Beispiel 2009 beginnt, weil ab da hat Codemasters ja die Rechte. Also gerade das Videospiel, da hoffe ich mir unter Liberty Media, dass da ein bisschen mehr geht, weil es war in den letzten Jahren, also letztes Jahr ein bisschen ausgeklammert, aber die Jahre davor war es eigentlich ja eine reine Werbeveranstaltung. Das war ja kein, das konnte man nicht wirklich ernst nehmen und vielleicht ist das dieses Jahr eine gute Gelegenheit, da mal ein bisschen mehr zu machen und ein allgemein sehr interessantes Rennspiel zu machen.
Wir werden es natürlich hier testen für euch und darüber sprechen. Das ist natürlich auch ein Thema, ne? Das Formel 1 und Videospiel gehört da einfach dazu. Zum Abschluss dieser Sendung, meine beiden, würde ich ganz gerne tippen. Und zwar den großen Preis von Monaco. Wir tippen die ersten drei, wir tippen die Pole Position und wir tippen, kommt Jenson Button in die Punkte. Christian, fang mal an.
Also ich tippe im Qualifying auf die Pole Position Lewis Hamilton, habe ich mich ja schon festgelegt vorhin. Ich tippe im Rennen das Podium Lewis Hamilton vor Sebastian Vettel und ich gehe einfach auf den Risikotipp Nico Hülkenberg. Ich würde da jetzt, um ehrlich zu sein, kein Geld drauf wetten, aber Monte Carlo eigene Gesetze. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, ohne dass ich das begründen kann, dass Nico Hülkenberg und Renault da ganz gut aussehen kann und Jenson Button Punkte, ja.
Gut. Ole, was sagst du? Ah, pass auf, ich sag zuerst meine Tipps.
Ja, sag du erst.
Ich sag zuerst. Mein Bauchgefühl im Qualifying ist Kimi Räikkönen. Ich glaube, dass Kimi Räikkönen mit seiner Erfahrung und dem Ferrari auf der Pole landen wird und dann im Rennen nicht gewinnen wird. Nein, da gewinnt Sebastian Vettel vor Lewis Hamilton und Kimi Räikkönen. Und Jenson Button fährt in die Punkte. Ja.
Mutiger Tipp. Du sagst ja immer, jetzt soll ich auf Kimi Räikkönen tippen. Jetzt tippst du ihn auch sogar auf die Pole. Das ist natürlich, das ist sehr mutig. Also vielleicht solltest du da mal Geld draufsetzen.
Muss ich mal gucken, wie die Quoten sind. Vielleicht lohnt sich das
ja. Ja, die sind vielleicht sogar ganz gut. Ich tippe auch Lewis Hamilton auf die Pole, ganz klar. Und im Rennen glaube ich aber nicht, weil ich tippe auf Sebastian Vettel, auch genau wie du, und sage, er gewinnt vor Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Und Jenson Button kommt nicht in die Punkte.
Okay. Gut, was sind eure Tipps? Lasst sie uns wissen, schreibt sie unter die Kommentare, unter dem Podcast hier, die Vorschau auf den großen Preis von Monaco auf meinsportradio.de, auf unsere Facebook-Seite, ja, in die iTunes-Rezension, wenn ihr wollt, ja, dann stehen auch da Tipps für die Formel 1. Ja, ich kann mich nur bei euch bedanken, Christian, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier dabei zu sein.
Sehr gern, wie immer.
Mein Name ist Kevin Scheuren. Wenn ihr Christian Immervoll folgen wollt, @mst_christian_n bei Twitter und natürlich immer auf motorsporttotal.com, Formel1.de, die wichtigsten Informationen rund um den Motorsport und die Formel 1 nachlesen, hier bei Starting Grid hören und bei Ole Waschkau, Mike Weiß Motorsport auf YouTube gucken. Also das Rundum-Paket, wir sind ein Teil davon. Und ich verabschiede mich, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir auf den großen Preis von Monaco zurückblicken. Und das letzte Wort, das hat in dieser Woche wie immer Ole Waschkau.
Ja, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Denke, es ist alles angerichtet für den Monaco Grand Prix. Und es ist natürlich das große Motorsportwochenende, denn wir haben ja nicht nur den Monaco Grand Prix, sondern auch das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, das Indy 500 natürlich. Und für die Leute, die das interessiert, auch noch das Coca-Cola 600 in der Nacht, also NASCAR. Und für unsere Fußballfreunde ist natürlich noch DFB-Pokalfinale. Also wenn ihr frei habt, setzt euch einfach vor den Fernseher. Und wenn ihr nicht frei habt, nehmt euch frei oder so. Und sagt alles ab, weil das ist wirklich so das Motorsport Ende im ganzen Jahr und ich bin da sehr gespannt drauf, vor allem auf den Monaco Grand Prix, weil gerade in diesem Jahr mit Ferrari und Mercedes, die sich da duellieren, könnte das sehr interessant werden und ich freue mich drauf und ich hoffe ihr auch und wir hören uns nächste Woche hier wieder und bis dann gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.